Herzlich willkommen im Müller-Max Keller Kino zu einer weiteren Episode von Jan und Uli vs. Evil. Mein Name ist Jan C. Müller und mir zugeschaltet ist der endlich nach Deutschland zurückgekehrte Uli J. Anders. Uli, wie geht's dir?
Für Sie immer noch Graf von Wasserrutsche. Nee, bin wieder zurück.
Ja, muss ein hartes Leben gewesen sein die letzten Wochen für dich, ne? Schön auf Tenne hier Wasserrutschen testen und dafür Geld bekommen.
Ja, Entschuldigung, Funda van Roy ist ja nicht mehr im Beruf, da mache ich das jetzt. Nein, ist halt, war sehr anstrengend, war sehr schön, kommt was Schönes bei rum. Ja, ansonsten ist mir wieder da, man stellt fest, die Zentralheizung ist im Arsch, muss eine neue kaufen, aber sonst, ey, Deutschland ist auch ein tolles Land.
Ja, aber du hast ja genug Geld verdient mit deinem Wasserparktesten Jumbo Schreiner 2.
Aber das ist ja nur die Seite, die du gesehen hast, aber dass ich die ganze Zeit, wenn wir draußen gegessen im Chateaubriand und sowas in mich reingezwiebelt habe, das ist eher eine Level 2 Geschichte, weil nochmal, das kostet da fast nichts. Also, alleine dafür müssten wir beide mal ein Wochenende hin. Fliegen. Also gar nicht an den Strand. Hier zwei Restaurants, da setzen wir uns einfach hin und danach ist das Leben schön.
Ich könnte auch gut Wasserbahn testen. Ich war mal Achterbahntester für den WDR.
Na sehen Sie. Da. Ja. Ich habe auch mal für Super RTL Chiapas eben so eine Achterbahn im Phantasialand etabliert. Also sind wir die Macher dieser ganzen Scheiße. So, das wollte ich nochmal sagen.
So nämlich. Mir hieß es dann früher immer, Jan, der Adrenalin-Junkie.
Bei uns auf der Produktion ist das eher. Glaubst du, der alte Uli kommt da überhaupt noch hoch? Den habe ich es gezeigt, den jungen Leuten.
Ein Mann deines Standes hat doch Personal.
Tatsächlich hatte ich, weil ich dauernd ins Wasser musste und eine Rutsche hochklettern, hatte ich tatsächlich eine Mitarbeiterin, die hieß Lisa, die hat meine Funke, also wer in den Medien arbeitet, weiß, was eine Funke ist. Man wird dauernd angefunkt, sie hatte meine Funke und der Spruch war immer, Lisa hört für Uli. Also, Moment, wer ist dieser Mann, dass der eine Sekretärin im Funk hat? Großartig. Ich hab's geschafft, Müller.
Das ist großartig.
Ach, schade, dass die Stimmung nicht bleibt.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ne, versuchen wir nicht zu viel Sympathie füreinander aufzubauen, denn heute geht es um ein Thema, das wir lange, lange vor uns hergeschoben haben und jetzt ist es durch einen Hörerinnenwunsch. Mal wieder in unser Bewusstsein, möchte ich fast sagen, zurückgekehrt. Und wir können uns dem nicht mehr entziehen. Uli, es ist einfach an der Zeit, dass wir über einen Film reden, zu dem unsere Meinungen unterschiedlicher nicht ausfallen könnten. Es ist ein Film eines deiner Lieblingsregisseure, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ari Aster, über dessen grandiosen dritten Film, Beau's Afraid, wir neulich gesprochen haben. Und es ist sein abendfüllendes Erstlingswerk. Oder sein erstes abendfüllendes
Werk.
Werk.
Ding.
Die gute Niga hat gesagt, könnt ihr nicht mal über den Film sprechen? Ich würde mich da gerne entscheiden.
Also wenn du den Film wirklich und wenn du das Werk von Ari Aster wirklich gesehen hättest, weißt du, dass man Frauen keine Wünsche erfüllen soll, weil das endet immer in der Sackgasse. Es wird nicht, also für die männliche Belegschaft wird es nie gut. Nie.
Hat Ari Aster ein Problem mit Frauen generell oder nur mit Müttern? Weil das ist ja, also misogyn ist er nicht.
Nein.
Aber er hat Probleme mit dem Matriarchat. Und das würde ich sagen, das schimmert in Hereditary nicht durch. Das ist Hereditary. Hereditary ist eine Abrechnung des hochneurotischen Regisseurs mit den Lasten des Matriarchats.
Das ist ja in jedem Film von ihm, machen wir es mal. Genau. Also das können wir jetzt schon mal sagen. Also wir haben es ja auch bei Beau's Afraid gesagt, ich möchte nichts über das Verhältnis von Ari Aster und seiner Mutter wissen. Aber ich glaube, es ist gar nicht, also misogyn ist es nicht. Ich glaube, er ist als Mensch sehr hilflos Frauen gegenüber und das zeigt er in all seinen Filmen, weil in dem Film geht es auch wieder um diese, aber es ist ja auch nicht hilflos Frauen gegenüber in einem guten Sinne, so irgendwie so wie so in einer romantischen Komödie, hilflos gegenüber der Schönheit oder ihrer bezaubernden Art, sondern man ist immer dem Wahnsinn von irgendeiner Eulen komplett ausgeliefert als Mann und kann da nicht gegen anschwimmen, sondern man wird, ob man es will oder nicht, einfach in diesen Sog gerissen und auf den Boden geschmettert und dann wird auf dir rumgehüpft. Und das ist dann meistens das Ende des Films.
Ja, hier ja sozusagen fast auch. Allerdings, Allerdings ist ja dann zumindest doch noch ein Kerl als, zumindest als Vehikel.
Irgendjemand muss den Cola-Kasten die Treppe hochtragen. So. Ne? Also.
Und ja, also ich sag jetzt erstmal, was ich an dem Film gut finde. Und dann gehen wir mal zu einer kleinen Zusammenfassung, würde ich sagen, bevor wir zu viel über den Inhalt reden, zu viel über den Film reden, über Kleinigkeiten, ohne über den Inhalt gesprochen zu haben. Aber ich finde, der Film ist handwerklich sehr gut gemacht. Die Stimmung stimmt, diese wirklich quälend langsamen Kamerafahrten nerven auch nur ab und zu. Der Film hat eine super Anfangssequenz, kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich top-notch. Der Cast ist sehr, sehr gut. Wir haben Toni Collette in der weiblichen Hauptrolle. Also die große Toni Collette.
Oscar-verdächtige Toni Collette in dem Film.
Kann man so stehen lassen. Also die hat wirklich, die liefert da wirklich ab. Toni Collette hat eine Menge coole Filme gemacht, hat aber auch Triple X, The Return of Xander Cage mit Ice Cube gemacht.
Ja, Gabriel Byrne hat auch sowas gemacht mittendrin. Also jetzt können wir nicht auf Toni Collette, der grobe Gabriel Byrne, der mitspielt, hat auch ähnliche Dinge mitgemacht.
Nein, er hat gute Filme gemacht. Hat aber, hat zum Beispiel, in Krampus hat er auch mitgespielt, ne? Den ich ja so mag, du nicht so magst.
Nein.
Ganz, ganz toll. Wirklich, 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 wirklich Bombe. Oscar nominiert übrigens gewesen, ne? Für The Sixth Sense.
Ja. Was ja auch schon fast 30 Jahre her ist oder so. Ne?
Hör auf. Ich sag immer. Ja, dann der viel zu wenig zu tun habende Darsteller, der ihren Gatten spielt, nämlich Gabriel Byrne.
Ja.
Ja. Ne? Warum der so wenig zu tun hat, kommen wir später noch drauf. Die ganze Familie ist super durchbesetzt. Die beiden Kinder, das sind Alex Wolff und Millie Shapiro. Millie Shapiro ist jemand, der nicht nur durch das wirklich großartige schauspielerische Talent hängen bleibt, sondern weil sie auch einfach eine signifikante Gesichtsphysiognomie besitzt, weil sie hat die gleiche genetische Disposition, die auch, wie heißt er, Gaten Matarazzo aus, jetzt wollte ich gerade Stranger Things sagen, aus Stranger Things, ne? Dusty aus Stranger Things hat. Nämlich, ich musste es mir notieren, es ist die kleidokranielle Dysplasie. Das ist etwas, was sich hauptsächlich im Gesicht manifestiert und das ist etwas, was auch in diesem Film voll auf ihre Rolle einzahlt, zusätzlich dazu, dass sie einfach fantastisch spielt. Aber das kann man nicht unerwähnt lassen, weil das schon sehr ins Auge sticht.
Es ist zumindest etwas, was das Unwohlsein des Films auf dich steigert. Also wie das auch eingesetzt wird. Also das ist ja, also er benutzt quasi das als Effekt. Herr Aster, das macht er ganz gut.
Das, also ja.
Das letzte Mal, dass ich das wahrscheinlich sagen darf, dass er was ganz gut macht.
Damit bin ich fast durch an Dingen, die ich gut finde. Und das ist ja auch nicht alles nur etwas, was er gut gemacht hat. Das ist ja nicht, also dass die Schauspieler gut sind. Das, ja.
Ja, komm, das ist sein Erstlingswerk. Er hält den Bums für jemanden, der, also man muss jetzt auch sagen, er nimmt großartige Schauspieler und er schafft sie auch zu führen. Also ich bin ja, gleich geht der Shitstorm von Jan los. Ich finde ja Hereditary einen großartigen Film, aber jetzt kommt's, es ist auch ein Horrorfilm, den man nicht mehr als 2-3 Mal gucken kann. Das ist ähnlich wie Bo is Afraid, wenn du den Trick kennst, der da auf dich zuläuft. Also Rosemary's Baby habe ich vielleicht auch 4 Mal in meinem Leben gesehen und Rosemary's Baby ist erheblich älter. Also ich glaube, Hereditary ist genau wie, das habe ich damals auch bei Midsommar gesagt, das ist so ein Film, der dich überfährt, weil du noch nichts über ihn wusstest. So, weil es war sein Erstlingswerk. Midsommar wusste keiner was von, man ist ins Kino gegangen und man ist davon überfahren worden. Dann hat man es anderen Leuten erzählt, dass der Film super ist. Dann waren die irgendwie darauf vorbereitet und waren enttäuscht. Und ich glaube, das ist das Grundproblem von Hereditary. Den musst du einmal gesehen haben, ohne diese Folge hier gehört zu haben.
Ja. Also mich hat er auch überfahren. Mit Müdigkeit.
Ja, das wievielte Mal hast du jetzt gesehen?
Das zweite Mal. Ich habe mir jetzt extra nochmal angetan.
Okay.
Damit wir darüber sprechen können. Ne? Gut, also. Der Film beginnt damit, dass der Oma stirbt. Oma ja. stirbt und es ist große Trauer. Toni Collette spielt die Annie und ihre Mutter war es, die verschieden ist. Und selbst nach ihrem Tod überschattet ihr Leben diese Familie. Also die Oma, die auch tatsächlich die kleine Charlie, gespielt von eben angesprochener Millie Shapiro, quasi an Kindesstatt großgezogen hat und die zu ihrer Enkelin ein besseres Verhältnis hatte als die leibliche Mutter und auch einen besseren Zugang hatte. Eine Mutter, die generell hadert mit ihrer Mutterrolle.
Ja.
Das zeigt sich auch im Verhältnis zu Alex, zu ihrem älteren Sohn, dem sie an einer Stelle irgendwann im Film sogar erzählt, dass sie versucht hat, ihn zu verlieren in der Schwangerschaft. Ja. Weil sie sich nicht als Mutter empfunden hat. Also eine, sagen wir mal, nicht ganz von Problemen befreite Familie. Und dazu ein Dulli von Vater, Steve, der einfach wirklich ist so ein richtiger Steve. Der so der nach bestem Wissen und Gewissen versucht, im Hintergrund irgendwie den Laden am Kacken zu halten und die Familie zusammenzuhalten, der aber einfach zusehends verzweifelt, wenn die Scheiße anfängt, langsam durch den Ventilator geworfen zu werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn natürlich ist der Tod der Oma erst der Anfang. Und jetzt soll der Udi mal was dazu sagen.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass der Tod der Oma der Anfang ist. Ich glaube ganz einfach, dass
der Anfang... dass der Anfang noch weiter zurückliegt, das erfährt man ja später.
Ja, aber also da gibt es im Hintergrund, tuckert ein Kult die ganze Zeit. Das macht der Herr Aster ja auch ganz gerne, dass da immer irgendwas im Hintergrund tickert. Da tickert ein Kult, wo ein Satan-Adjutant auf die Welt geholt werden soll. Das ist ja das Lustige an dem Film. Er fängt so wie ein totales Familiendrama an. Also in der Familie möchte ich nicht sein. Also die Leute sitzen am Tisch, da kannst du jetzt auch rausgehen, einfach einen Tisch auf den Marktplatz stellen und dir vier wahllose Leute an den Tisch holen. Die Familie funktioniert besser, die du dir da aussuchst. Man erfährt, dass im weiteren Verlauf, dass die Oma die Leiterin eines Satan-Kults ist und die schon in frühen Jahren versucht hat, Toni, Colette und ihren Bruder einem Gott zu opfern, damit er auf die Erde kommt, damit sie unsagbar reich wird. Und dieses ganze geschrubbelte Verhältnis zu ihrer Enkelin, nachdem sie ihre Tochter quasi in die eigene Klapse gebracht hat und in die Selbstzweifel mit Millie Shapiro, ist, sie bereitet eigentlich ihre Enkelin, und das ist das Böse an dem Film, sie bereitet eigentlich ihre Enkel mit ihrer ganzen Oma-Nettigkeit, die sie da vorgibt und diese sich kümmere mich um euch, darauf vor, dass sie irgendwann mal geopfert werden. Das ist das ganze Ding. Und Gabriel Byrne ist halt, wir haben es im Vorgespräch einmal ganz, ganz kurz gesagt, ne? Gabriel Byrne ist halt so der typische ohnmächtige Vater, die Kinder sind in der Pubertät, er weiß nichts mehr mit ihnen anzufangen, der ist von seiner Frau, die irre ist, also wofür sie nichts kann, sie ist einfach in ihrem eigenen Wahnsinn, baut kleine Häuser, womit sie auch berühmt ist und versucht so Welten zu erschaffen, in denen sie ganz safe ist, also sie baut so Modelle von allem, was sie erlebt, einfach um es nochmal zu...
Ja, sie baut sehr kunstvolle Miniaturen, eigentlich aber auch die Miniaturen Sachen aus ihrem eigenen Leben, wo du einfach siehst, dass dieser Drang nach Kontrolle, der wird da ausgelebt. Ne? Also das ist so die kleine Welt, in der sie die Fäden noch in der Hand hält.
Genau, und das ist halt so Helikoptermutter, die eigentlich nie eine Mutter sein wollte, eine Tochter, die eigentlich Oma geiler findet, ein Sohn, der eigentlich nur kiffen und poppen will, und der Vater, der dazwischen
Sohn halt.
Sitzt. Genau, und ein Vater, der halt dazwischen sitzt und er hat keinen Zugang mehr zu seiner Frau. Er hat so einen ganz unbeholfenen Buddy-Zugang zu seinem Sohn. Der hat einen ganz schlechten Zugang zu seiner Tochter. Und der ist eigentlich so wie wir alle. Er sitzt da am Essenstisch und meint, durch blöde Gags den Laden zusammenhalten zu wollen. Aber keiner von uns ist so gescheitert wie er. Und das ist halt das Schade, dass Gabriel Byrne da nicht mehr konnte, aber er durfte in dem Film eigentlich auch nicht mehr. Er durfte eigentlich nur da sitzen und so sagen, okay, ich versuche ja mal so mit so Fips Asmussen, YOLO-Jokes den Laden zusammenzuhalten. Aber es klappt nicht mehr, weil alle um ihn herum zu irre sind in ihrer, also am Anfang nicht alle, nur die Mutter und die Tochter, dann der Sohn. Also ihm fliegt es aus der Hand. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was Ari Aster mit Familie hat. Ich glaube, wenn man es dann nochmal guckt auf Bo is Afraid und auf Midsommar, es ist immer das Versagen des Mannes, der versucht durch untätig, weil er glaubt, dass er durch Untätigkeit die Dinge lösen kann, die er aber nicht lösen kann, weil er nichts damit zu tun hat eigentlich.
Ja, ja. Ich möchte jetzt
was ganz Schlimmes sagen.
Was für dich vielleicht ganz Schlimmes sagen. Der Film hätte meiner Meinung nach eine Dreiviertelstunde dauern können, weil dazwischen es ist so viel Füllmaterial und es wird so viel dialogisiert, wo es absolut nicht nötig ist und es sind so viele Längen da drin. Ein Film dieser Güte oder ein Film, der versucht, ein Film dieser Güte zu sein oder die Güte, die er vorgibt, du weißt, was ich sagen will, ja?
Mhm.
Ist mir das einfach zu billig, da sind zu billige Jumpscares drin. Es tut mir wirklich leid, ich habe ihn nochmal angeguckt und ich habe versucht, einen Zugang dazu zu kriegen. Ich finde, dass die Story eigentlich so komplex, wie wir sie jetzt aufbereitet haben, unfassbar platt ist. Und für mich, und jetzt sage ich's, und danach kannst du von mir aus den Computer ausschalten und in den Keller gehen, ist Hereditary Conjuring für Lesebrillenträger.
Ah, das ist jetzt auch komm.
Nee.
Mann. Nein. Nein,
doch.
Müller, nein, ist es.
Doch.
Nee.
Und dann Handwerk. Ist plötzlich die Olle Handwerk. An der Decke.
Ja, tolle Szene.
Handwerk. Ja, haben wir ja auch noch nie irgendwo gesehen. Ist nicht einfach nein, der Exorzist.
Gut, welchen Horrorfilm, den wir in den letzten 15 Jahren gesagt haben, haben wir gesagt, das war jetzt aber komplett von vorne bis hin originell. Da war nichts drin, was wir jemals in meinem Leben in einem anderen Horrorfilm gesehen haben.
Pass auf, das mag dann auch wieder der Fluch der Vorschusslorbeeren sein. Aber was haben sie alle gesagt? Boah, das ist endlich mal was anderes. Boah, das ist so subtil und da sind so gute Ideen drin. Alles, was einem im Gedächtnis bleibt von Ari Aster, sind immer Dinge, die man schon mal woanders besser gesehen hat.
Ich glaube tatsächlich, du hast recht. Die Vorschusslorbeeren zu dem Film waren falsch. Und ich glaube auch, also Hereditary, ich glaube nicht, dass das, ich finde den Film großartig, aber ich glaube auch, dass das Marketing von dem Film total falsch war. Wenn man sich den Trailer anguckt, also den ersten Trailer, den allerersten Trailer, verspricht der dir, dass das so eine Jumpscare-Scheiße ist. Also der wird die ganze Zeit auf den Punkt und da explodiert was, also nicht explodieren, also du weißt, da das Gesicht von Toni Collette und da passiert was Böses und bam, 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 bam. Der gruseligste Film, den man je gesehen hat und da. Das ist so wie früher in den 80er Jahren, wenn du irgendwelche Actionfilme mit Michael Dudikoff gesehen hast, wo du alle Szenen schon, die im Film passieren, einfach in diesen anderthalb Minuten, die der Trailer sie gesehen hat, sagt, okay, der Rest ist, er fährt von West-Hollywood nach Ost-Hollywood und dann wieder nach West-Hollywood und dann fährt er wieder nach Ost Hollywood, da geht aber an den Strand und wirft mal einen Ball. Und dann kamen die Ninja-Szenen dazwischen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie bei dem Film, A24 hat ja vorher The Witch gemacht, auch der Producer ist, glaube ich, der gleiche. Ne? Da haben die so die Karte gespielt, ey Kinder, The Witch war schon schlimm. Ne? Also da heißt der Witch oder wie Witch? Also was ja zwei Frauen sind.
The Witch sagt man trotzdem.
Ja, genau. Und jetzt kommt das viel, viel fettere Ding. Ich glaube, dass sie den, und genau das Midsommar-Problem. Danach wurde der so, weil der, wenn man ihn ohne, ich wusste nichts von Aster, reingeht und ihn geguckt hat, hat er dich überfahren, alleine durch Komposition, diese langsamen Kamerafahrten, die du gesagt hast, ich weiß, jetzt kommst du wieder, das ist Shining, diese zu großen Räume, die dich erdrücken, also diese ganzen, also das ist alles großartig gemacht, der Film will ja gar nicht so Conjuring sein, der immer wieder auf den Punkt drückt, aber er wurde wie so ein typischer, sowas Schlimmes haben sie noch nie gesehen, huhuhu, wir werden sich in die Hose scheißen, nein, es ist genau wie, wenn du Rosemary's Baby nochmal mit offenen Augen guckst, also wenn du den jetzt noch mal guckst, das ist, oder der Suspiria von 2018, das ist so ein mega langer Slowburner. So, und ja, wenn man weiß, wo es drauf hinausläuft und ein zweites Mal guckt, ich habe ihn ein viertes Mal geguckt nach Bo is Afraid, weil ich einfach die Teile von Aster in Zusammenhang bringen wollte. Also du hast recht, Mütter, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Viele Dinge, die er in den Filmen macht, also wenn du in die Ecken guckst, diese Kleinigkeiten, die ganze Zeit passieren, Gesichter, die auftauchen und wieder verschwinden. Also wenn man mal Zeit hat, den Film anders zu gucken. Aber dafür muss man ihn mögen. Dafür, also ich mag ihn und ich, Schauspieler toll, für ein Regie-Erstlingswerk, wow. Setting toll, Kamera toll, in dem Film ist alles toll und die Geschichte, ja, es ist Rosemary's Baby, ja, das haben wir alles schon mal gesehen. Der letztens angesprochene Film Venus aus Spanien, in unserer Spanien-Folge, ist quasi Hereditary mit Aktion Mutante und einer Stripperin, aber
das klingt zu zwei Dritteln gut.
Exakt, aber dafür musst du dich auf Asta einlassen können und das kannst du nicht. So, das ist genauso, wie ich mich auf Teile der Scream-Serie eingelassen habe, und zwar auf 1 und auf 5. So, nee, auf 1 und auf, war das 5? Jetzt haben wir schon 6 gesehen, ne?
Ja, genau.
Genau, auf 1 und 5, ne? Aber 2, 3, 4, 7 und was da alles gekommen ist, das kriegt mich halt nicht, ne? So, und deswegen, dich kriegt halt der Asta nicht. Mich kriegt er halt jedes Mal.
Vielleicht, weil ich auch so eine Mutter habe.
Vielleicht sind wir ja einfach nur kleine Jungs, die ihren Papa vermissen. Man weiß es nie.
Ich weiß nicht, also ist ich der Weg ist mir zu lang. Das sind 128 Minuten.
Das ist bei jedem Asta. Ey, Bo is afraid. Wie lang war der? 3 Stunden.
Ja, bei Bo is Afraid waren da aber auch einfach Sequenzen drin, die du einfach komplett hättest weglassen können. Und hier sind es wirklich, hier sind einfach wirklich so viele von diesen. Ich finde am Anfang diese Kamerafahrt sensationell in dieses Modellhaus und dann ist es in Wirklichkeit doch das richtige Haus und bla. Ja. Und das hat ja auch schon direkt eine Aussage und es erzeugt direkt eine gewisse Atmosphäre. Aber er hört einfach nicht auf damit. Es ist irgendwann, sagst du, wir haben es jetzt verstanden. Ihr könnt wahnsinnig langsam mit der Kamera da agieren. Ich habe es kapiert. Es ist jetzt einfach mal gut. Das ist so ein Flickzeug, das braucht der Film nicht. Und wenn da ein bisschen mehr drin passiert wäre, dann hätte der mich vielleicht auch irgendwo bekommen können. Aber auch der Payoff am Ende ist so dünn.
Wir werden uns über Ari Aster nie einig werden. So, werden wir uns nie einig werden. So, ich freue mich schon, dass er wieder irgendeinen Film rausbringt. Du sagst, ich gucke den nie wieder. Genau wie ich sage, ich gucke den nächsten Scream nicht. Guck ihn dann doch, dann hasse ich ihn. Und du hast den nächsten Ari Aster. Müssen wir uns mal nichts vormachen. Ich empfehle dir, also nochmal, für jeden, der den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an, weil er wirklich optisch, vom Sounddesign, von allem, ist das Ding Schauspielerei. Ja, die Geschichte haben wir schon mal gesehen. So, dass er Probleme mit Mama hat, wissen wir mittlerweile alle. Aber es ist ein großartig gemachter Film in meiner Welt. So. Das macht es wie Jan. Nehmt euer Handy mit, wenn ihr es guckt. In dem Moment, wo ihr merkt, dass ihr nach 11 Minuten anfangt, auf eurem Handy zu gucken, hört auf, Hereditary zu gucken. Das ist mittlerweile mein Taktgeber. Ich habe mein Handy neben mir liegen und ich gucke einen Film. Und wenn ich anfange, und ich habe genau wie Jan, ich habe eine große Leinwand, ich ziehe die runter, ich mache die Surround-Anlage an, mache einen Film an. Aber wenn ich schon anfange, in Minute 11, 12 nach meinem Handy zu nesteln und einfach mal gucken, wie mein Facebook-Status gerade ist.
Das weißt du nicht.
Also, nee,
das ist. Aber im gewissen Alter vergisst man das ja dann auch.
Nein, aber du weißt, was ich meine. In dem Moment, wo man anfängt, sein Handy anzumachen und drüber zu scrollen, dann sollte man aufhören, den Film zu gucken, weil der hat dich in dem Moment verloren. Und es gibt so viele Filme, die wir gucken müssen und man hat keine Zeit, dann bricht es ab. Und bei Jan ist Hereditary, ich gucke in 11 Minuten auf mein Handy. Bei mir ist es, ich habe vergessen, wo mein Handy ist und gucke normal, aber das ist ja Geschmackssache.
Nee, so. Ich habe mich ins Kino gesetzt.
Mhm.
Mit einem Getränk, ohne Telefon. Ja. Und ich habe ihn wirklich noch mal ein Stück über mich ergehen lassen. Und ich gucke mir auch den vierten Film von Ari Aster mit dir an. Aber ich sag dir eins, wenn der wieder von seiner Mutter handelt.
Natürlich wird er wieder von seiner Mutter handeln.
Nee, dann gucke ich ihn nie wieder ein.
Also wie Sergio Leone, es geht immer um den einen Typen, der den ganzen Bums auseinandernimmt, wieder zusammensetzt und auseinandernimmt. Du kannst ja einen Sergio Leone-Film so gucken. Also man kann ja,
das war nicht Sergio Leones Mutter.
Nein, das war nicht Sergio Leones Mutter. Genauso wie man, wenn man es nochmal genau guckt, man einfach Stanley Kubrick, es ist einfach der Wahnsinn des Stanley Kubricks. Wenn man Quentin Tarantino-Filme guckt, da geht es dosiert immer nur um Füße und Ärsche. Also jeder von denen hat so seinen One-Trick-Pony. Bei Asta ist es halt die Mama. Die er angeblich mag. Jetzt hat sie ihm eingeredet. Die ist nämlich Psychologin. Die kennt jeden Trick.
Ja, also das ist jetzt besser gelaufen, als ich gedacht hätte.
Ich auch.
Ich wünsche mir von Ari Aster vielleicht noch, vielleicht ist der vierte Film von Ari Aster einfach endlich das überfällige US-Remake von Ödipussy. Das würde ich.
Aber das wäre so, stell dir mal vor, du machst das wirklich. So eine Komödie von Loriot aus Deutschland einfach anlehnen. Aber ich muss sagen, Ödipussy ist der schlechtere von den beiden Filmen. Ich finde ja Papa Anteportas, Ödipussy ist nicht zu Ende gekocht. Papa Anteportas ist ein Meisterwerk, was von oben nach unten schießt. Und Ödipussy ist tatsächlich nur eine Aneinanderreihung, eine lose Aneinanderreihung von Szenen, wo er mal nach Italien wollte. Wenn man es mal genau nimmt. Das ist also diese Italienreise ist völlig sinnlos. Das ist so, hä? Das hättest du jetzt aber auch im Café Krömer machen können. Ja,
aber es ist aber so auch so ein Ari Aster-Schluss. Er zieht dir einfach den Hut über den Kopf.
Exakt, das
so,
ist das, alles.
Das ist so ein Ari Aster-Schluss. Das ist einfach unbefriedigend.
Aber er nennt ihn wenigstens Ödipussy. Ari Aster hat ja Tricks, der nennt das. Also Blutlinie, mitten im Sommer. Ich habe Angst. Mal gucken, was der nächste ist. Meine erste Erektion war doch toll. Keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt.
Ich möchte
Erektion der
die
Film.
Erste Erektion von Ari Aster nichts hören.
Ja.
Finito ja. Aster la Musica.
Aster la vista, hombre.
Aster Maniana, den hatten wir schon. was können wir euch jetzt sagen? Ihr, die ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an und schreibt es uns in die Kommis.
Für euch ist es nur ein einfacher Klick, für uns bedeutet das eine Menge.
Ganz viel, ne? Klickt auf die Glocke. Ach so, aber weißt du was?
Dong, dong.
Wir machen heute wirklich was total krasses noch. Wir verlosen was. Und ihr müsst uns wirklich was in die Kommentare schreiben.
Ja.
Denn Uli und ich, und das ist kein Scheiß, verlosen 3x2 Tickets für den neuen Saw. Und zwar werdet ihr den sehen, bevor den alle anderen sehen, auf einer grandiosen Veranstaltung im Cinedom in Köln am 31.10. an Halloween. Mhm. Im Rahmen des Cologne Comedy Festivals, was ein bisschen komisch ist, weil das ist Saw. Aber wenn wir euch jetzt sagen, wer den ganzen Bums präsentiert, ergibt es wieder ein bisschen Sinn, denn das machen der von uns hochgeschätzte Kollege Thilo Gose-Johann und der kongeniale.
Ich wollte den Sidekick nennen. Ich wollte ihn einfach nur den Sidekick nennen.
Sein kongenialer Sidekick, ja. Sein kongenialer Sidekick, Lutz van der Horst. Das verspricht ein grandioser Abend zu werden. Für dieses Event könnt ihr bei uns 3x2 Tickets gewinnen. Und zwar machen wir so: Ihr schreibt uns entweder auf Facebook, auf der Facebook-Seite von Jan and Uli vs. Evil. Oder auf unserer Instagram-Seite, warum gerade ihr diese Tickets gewinnen solltet für den 31.10. im Cinedom in Köln, Saw X. Und wir lesen uns die Kommentare durch und werden gewissenhaft entscheiden, welchen Kommentar wir am besten finden. Oder welche drei. Denn es gibt 3x2 Tickets. Ich wiederhole es nochmal. 3x2 Tickets auf unseren Nacken. Für die, ja, es ist die Vorpremiere, könnte man fast sagen.
Ne? Es ist die Preview, die Sneak Preview, die moderierte, die Pressevorführung für normale Menschen. Das ist das.
Also eine Vorführung.
Ja. Und wenn ihr richtig Pech habt, lernt ihr nicht nur Lutz und Thilo kennen, sondern dürft auch euch mal an uns schubbern.
Ja. Kann sein, dass wir auch da sind. Wer weiß.
Wir sind ja so öffentlichkeitsscheu. Also das muss ich dann morgens entscheiden, wie ich mich dann so fühle und was ich anziehe und so, das Übliche.
Also, ganz viel Glück dabei. Wir werden es auch nochmal auf Facebook und auf Instagram entsprechend bewerben. Na gut. Und bis dahin sagen wir gute Nacht da draußen
und schlaft schlecht.